Jesus Christus, wie gut, dass wir dich haben. Und du allein genügst uns, weil du für uns alles bist, weil du für uns alles geworden bist, weil allein unsere Hoffnung auf dir ruht und wir Vertrauen zu dir haben. Du bist das Wort, das unveränderbare Wort. Du bist das Licht, das hineinscheint in die Dunkelheit und erhellt. Du bist das Leben, das spricht und das wird. Und du bist es, den wir brauchen. Und so danke ich dir, Jesus, dass wir an dich glauben dürfen, dass wir diese Gnade erfahren haben. Danke, dass wir dich sehen dürfen. Dass wir dich sehen dürfen und spüren dürfen, dass wir dich in uns haben dürfen. Ich danke dir vom Herzen dafür und danke, dass wir dich bitten dürfen, mit all unseren Anliegen zu dir kommen dürfen. Danke, danke dafür. Wir legen die Anliegen unserer Geschwister vor dich. Wir wollen für sie eintreten in all ihren Leiden, in ihren Kämpfen, in ihren Schmerzen. Jesus, sei ihnen nahe. Und so, wie wir gelernt und gelesen haben in deinem Evangelium, wenn du willst, Herr, mach gesund. Du kannst das, weil du es kannst, wenn du willst. Nach deinem Willen soll geschehen. Alles soll nach deinem Willen geschehen. Und um diesen Willen bitten wir. Ich bitte um diesen Willen. Danke, dass wir den Alexander vor die Füße bringen können, dass wir die Ira vor die Füße bringen dürfen, dass wir all die Geschwister vor die Füße bringen können. Mein Bruder, die Lisa, du kennst sie alle per Namen und du weißt, das ist gut, das ist gut, dass wir dich vor dich bringen dürfen. Danke. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute auch hier ist, der deine Nähe sucht, der dein Wort sucht, der Speise sucht, der Kraft sucht. Herr, offenbare du dich und schenke jedem. Du bist ein Belohner und du belohnst jeden Glaubenden, der dich im Glauben naht. Das sagt der Herr Brief, du bist ein Belohner, ich danke dir dafür. Und so belohne jeden Einzelnen und gib reichlich, dass das Wort heute auch zum Glauben werden kann, zur Stärkung werden kann für das Leben hier, bis du wiederkommst. Amen. Dann freue ich mich, mit euch jetzt weiter machen zu dürfen. Wir behandeln ja das Thema der Erwählung. Das Ganze geschieht im Rahmen und im Kontext vom Petrusbrief. Und wir sind noch nicht so richtig im Petrusbrief, aber wir behandeln gerade eben dieses Thema, das Thema der Erwählung. Wir nehmen uns etwas Zeit, um da Klarheit zu schaffen und ein Fundament zu schaffen von der Schrift her. Und ich hoffe, dass es eben nicht nur um die Kontroversen geht, sondern einfach zur Festigung unseres Glaubens, zum Trost und zu einer großen Gewissheit wird. Vom Alten Testament her sind wir gekommen, sind wir in die Evangelien gekommen, haben uns bei Matthäus Evangelium etwas aufgehalten, letzte Bibelstunde, und dann kurz im Lukas gewesen und dann jetzt im Johannes Evangelium. Da habe ich euch etwas hineingenommen ins erste Kapitel. Und da möchte ich gerne jetzt heute bleiben, beziehungsweise da weitergehen. Also, wir behandeln das Thema der Souveränität Gottes, das Thema der Erwählung und wie die Bibel das lehrt. Und ich bemühe mich, soweit es geht, euch das Wort zu geben, die Bibelstellen zu lesen, euch da das aufzuzeigen und dann euch als mündige Kinder Gottes prüfen zu lassen und auch sehen, zu schauen, was lehrt das Wort, was sagt das Wort Gottes darüber. Und so, dass das Wort in euch wirkt und euch Verständnis gibt und euch Glauben in dieser Richtung. Also, heute, auch wenn wir jetzt im Johannesevangelium sind, wir sind in diesem ganzen Zusammenhang der Erwählungslehre, beginnend beim Petrusbrief, da sind wir ja gestartet. Aber heute, nur dass ihr das einordnen könnt. Okay, also, ich bitte euch, mit mir das aufzuschlagen, das Johannesevangelium Kapitel 1. Die ersten 13 Verse sind die Einleitung. Die nehmen uns da hinein in die ganze Botschaft vom Johannesevangelium. Eigentlich sagt Johannes da in diesen drei Versen etwas Gewaltiges. Und das, was er da Gewaltiges sagt, erklärt in den restlichen Kapiteln, in den restlichen Versen. Das Gewaltige, was er da sagt, ist, dass Jesus das Wort Gottes ist. Und dass Jesus das Licht ist und dass Jesus das Leben ist. und dass dieses Wort und dieses Licht und dieses Leben auf diese Welt kam, Mensch wurde, und um die Menschheit zu retten, um sie zu retten. Aber das, was er geschaffen hat, die Menschheit, hat ihn nicht erkannt. Und das ist die ganze Tragik. Sie ist nicht in der Lage, sie war nicht fähig, dieses Licht zu sehen, dieses Wort zu glauben, dieses Wort anzunehmen. Und dann kommt in diese ganze Tragik, so, er kam in das Seine und das Seine nahm ihn nicht auf. Und dann kam die herrliche Aussage, aber so viele ihn eben aufnahmen, denen gab er das Recht, Kind Gottes zu werden. Und dann wird die Frage beantwortet, wer sind die Kinder Gottes? Und das sind die Glaubenden. Und dann sagt Johannes, aber ist es wichtig, dass wir verstehen, der Grund, warum sie glauben, liegt nicht in ihnen. Und da kommt diese dreifache Verneinung, wir haben sie letzten Mittwoch uns angeschaut, liegt nicht ihnen, sondern allein in der Wiedergeburt. Das liegt allein dadurch, dass Gott sieht, dass Gott ihnen ein neues Leben schenkt, dass Gott ihnen eine neue Geburt schenkt. Und das ist die Voraussetzung für Glauben, das ist die Voraussetzung zum Erkennen und zum Verstehen des Wortes Gottes. Wenn Gott diese Geburt nicht schenkt, keine Chance. Das Irdische kann das Himmlische nicht fassen. Das Begrenzte kann das Ewige nicht erkennen und nicht fassen. Das ist absolut unmöglich. Es sei denn, Gott schenkt es. Und das wirft unsere ganze Hoffnung und unsere ganze Ausrichtung auf ihn und zeigt, dass wir von ihm absolut abhängig sind. Und diese Perspektive, die entfaltet Johannes. Und ich möchte euch da eben jetzt mit hineinnehmen. Er beantwortet das. Er erklärt das, er vertieft das. Was bedeutet das, von neuem geboren zu werden? Warum ist das notwendig? Wer glaubt eigentlich? In Kapitel 1, wie gesagt, die ersten 13 Verse, das sind so, ist so die Hinführung, oder, ja, das ist eigentlich schon ein komplettes Evangelium. Ich lese nochmal ab Vers 6, okay? Wir nehmen das auf. Da war ein Mensch von Gott gesandt, sein Name Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, das er zeugte von dem Licht, damit alle durch ihn glaubten. Er war nicht das Licht, sondern er kam, das er zeugte von dem Licht. Das war das wahrhaftige Licht, das in die Welt kommend jeden Menschen erleuchtet. Er war in der Welt und die Welt wurde durch ihn und die Welt kannte ihn nicht. Er kam in das Seine und die Seine nahm ihn nicht an. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinem Namen glaubten. Die nicht aus dem Geblüt, auch nicht aus dem Willen des Fleisches, auch nicht aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. So, das sind diese gewaltigen Verse. Und dann Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Ab hier beginnt Johannes zu sagen, so, dieses Wort wurde Fleisch. Und wir wissen, wer dieses Wort ist, das ist Christus. Darf ich noch mal so erinnern, wie kann man das gedanklich, verstandes und logisch fassen? Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Mit welcher Logik kannst du das fassen? Mit welchem Verständnis kannst du das erklären? Absolut unmöglich. Und darum ist es wichtig. Es ist weniger so, wie könnt ihr nur nicht, sondern es ist mehr so, man kann nicht, unmöglich. Und dann kommt eben diese Gnade Gottes, dass er uns seinen Sohn offenbart. So beginnt Johannes, und bevor er auf das Thema der Wiedergeburt kommt, bringt er erstmal ein, zwei Zeugen, beziehungsweise er bringt ein Zeugen und ein Zeichen, das beweist, er ist wirklich Wort Gottes, er ist wirklich der Schöpfer und er ist wirklich lebendig. In Kapitel 1 bringt er zuerst mal den Johannes als Zeugen. Das ist nicht das, worauf wir hinaus. Ich will es nur vom roten Faden her euch da mitnehmen. Er bringt Johannes als Zeugen und sagt, das ist wirklich der Sohn Gottes. Er war da, bevor es mich gab, war er schon, das sagt Johannes. Bringt ihn als Zeugen. Und als Zeichen, dass er wirklich der Schöpfer ist, der durch das Wort alles geschaffen hat, bringt er das erste Zeichen. Was ist das erste Zeichen, das Jesus getan hat, um zu zeigen, er ist wirklich der Schöpfer? Das ist Kapitel 2. Wasser zu Wein. Auch nur ganz kurz, ich bin mir sicher, ihr seid darüber informiert. Inwieweit ist das ein Zeichen, dass Jesus der Schöpfer ist, Wasser zu Wein? Jesus kürzt den ganzen Schöpfungsprozess ab. Denn Wein macht man aus Trauben. Trauben müssen wachsen, Trauben müssen Wasser. Das regnet vom Himmel auf die Erde. Dann nehmen die Trauben oder der Weinstock das Wasser auf. Und dann kommt das in die Reben und dann in die Trauben. Und dann wachsen, dann erntet man sie. Und dann stampft man sie und dann lagert man es. Und dann gärt das Ganze. Und irgendwann mal, wenn das ein guter Winzer war, dann ist der Prozess gelungen. Und da kommt ein guter Wein heraus. Das ist eine ganz schön langwierige Geschichte. Und es beginnt beim Wasser, das aus dem Himmel kommt, und endet dann im Wasser, das zu Wein wird, sozusagen. Und Jesus sagt, gib mir Wasser. Warum sagt er Wasser? Er hätte ja einfach einen Krug nehmen können und so machen können, und das wäre es ja auch so. Er will damit sagen, schaut mal, wer ich bin. Er kürzt den ganzen Prozess einfach ab. Er nimmt Wasser und spart sich die Zeit des Regens, des in die Erde Fallens und so weiter, und sagt, und macht daraus Wein. Und dann heißt es, dieses erste Zeichen tat er in Galiläa, um zu zeigen seine Herrlichkeit. Ich bin der Schöpfer. So beginnt Johannes und sagt, schaut mal, er ist es wirklich. So, das ist Kapitel 1 und 2. Und nachdem er die ersten Beweise gebracht hat, er wird sie nach und nach immer wieder mehr bringen, sagt er, kommt er zu dem eigentlichen Thema. Und er kommt zu dem Thema, wie wird man von Neuem geboren werden? Also, wer an Gott glaubt, der bekommt das Recht, ein Kind Gottes zu sein. Freunde, das ist ein Vorrecht, das ist Wahnsinn, ein Recht, Kind Gottes zu sein. Dieses Recht kann man sich nicht erkaufen. Dieses Recht kann man sich nicht verdienen. Dieses Recht kriegt man geschenkt. Das ist ein Privileg, ein Recht, Kind Gottes zu werden. Und dann sagt er, Johannes, wer sind diese Kinder Gottes, die von Gott geboren werden? Und dann behandelt Kapitel 3 uns diese Frage, ja, wie wird man von Gott geboren? Nikodemus kommt zu Jesus, kommt es nachts, sucht ihn und will seine Frage loswerden. Und in diesem Gespräch lernen wir einiges über, was das bedeutet, von Neuem geboren zu werden. Kapitel 3, Vers 2 sagte, dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, von Gott gekommen, denn niemand kann die Zeichen tun, die du tust, es sei denn Gott mit ihm. Also er hat gemerkt, das, was Jesus an Zeichen jetzt getan hat, das muss göttlich sein, was da passiert. Das hat er verstanden. Und das bringt ihn zu Jesus. Ich glaube, dass er nachts kommt, weil er nicht gesehen werden will, weil er es heimlich machen will. So kommt er nachts zu Jesus. Und dann sagt Jesus zu ihm Folgendes, Vers 3. Jesus antwortet und sprach zu ihm, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht von Neuem geboren wird, kann er das Reich Gottes nicht sehen. Und von diesem Neuen geboren, man kann das auch übersetzen, von oben geboren. Also von Neuem, das bedeutet, wenn Gott ihm nicht ein neues Leben gibt, und jetzt kann er das Reich Gottes nicht sehen, er kann es nicht verstehen, nicht erkennen, es geht nicht. Das heißt, von der natürlichen Veranlagung, mit dem natürlichen Verstand, kann man das Ganze nicht begreifen. Man kann es nicht sehen. Wenn du nicht von Neuem geboren bist, Nikodemus, wirst du das nicht verstehen über das, was gerade vor deinen Augen geschieht. Unmöglich. Er merkt, es ist irgendwas, es muss von Gott sein. Aber was ist das? Wie ist das? Und Jesus sagt ihm, wenn du kein neues Leben kriegst, kannst du die Dinge nicht sehen. Nikodemus ist durcheinander, er sagt, wie von Neuem geboren. Er tut sich da schwer mit diesem Gedanken, da merken wir, er kommt gedanklich und rational und kommt er da an seine Grenzen. Wie kann ein Mensch von Gott geboren werden, wenn er alt ist? Kann er etwa zum zweiten Mal in den Leib seiner Mutter hineingehen und geboren werden? Also das ist sein Verständnis. Er hat ein Verständnis der natürlichen Geburt. Jesus antwortete, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wenn jemand nicht aus Wasser und Geist geboren wird, kann er nicht in das Reich Gottes hineingehen. Was aus dem Fleisch geboren ist, ist Fleisch. Was aus dem Geist geboren ist, ist Geist. Wundere dich nicht, dass ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will, und du hörst sein Sausen wohl. Aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Nikodemus antwortete und sprach zu ihm, wie kann das geschehen? Also Jesus sagt noch einmal, das wiederholt er, du musst von Neuem geboren werden, sonst kannst du das Ganze nicht verstehen und so hast du auch keinen Anteil daran, du kannst nicht hineingehen. Du kannst, und die neue Geburt ist nicht Fleisch, sie ist Geist, das heißt, das geschieht durch den Geist. Und jetzt kommt diese Aussage, der Geist weht aber, wo er will. So, wie geschieht Wiedergeburt? Wie geschieht neues Leben? Es geschieht nach dem Willen Gottes, nach dem Willen des Geistes. Der Geist weht, wo er will. Das heißt, du hast ihn nicht unter deiner Verfügung. Du kannst darüber nicht verfügen. Du kannst nicht sagen, jetzt mach oder ich will jetzt von neuem geboren werden. Und du kannst es weder verfügen noch selber machen. Der Geist muss es tun. Und ihn beschäftigt ihn in Nikodemus und sagt, wie kann es geschehen? Und Jesus gibt ihm eine Antwort. Schaut mal ab Vers 10. Jesus antwortete und sprach zu ihm, du bist der Lehrer Israels und du weißt es nicht? Ich finde es eine erstaunliche Aussage. Er sagt, Nikodemus, was bist du nochmal, was ist dein Job? Was ist deine Berufung? Was machst du den ganzen Tag? Du lehrst doch das Volk. Was lehrst du das Volk? Du weißt es nicht, du lehrst und du weißt es nicht. Andersrum sagt Jesus, kennst du nicht die Schrift? Weißt du nicht, was geschrieben steht? Welche Stellen fallen uns sofort ein, wo wir eigentlich wissen können, dass das Voraussetzung ist? Dass eine Wiedergeburt durch den Heiligen Geist notwendig ist, um am Reich Gottes Anteil zu haben. Welche Stelle könnte Nikodemus kennen? Woher hätte er das lernen können? Schon länger. Zwei meiner Lieblingsstellen im AT. Hesekiel 36, Jeremia 31. Und ich werde meinen Geist in ihr Innerstes geben. Und ich werde machen, dass sie in meinen Geboten wandeln und sie tun. Ich werde es tun. Ich werde es tun, sagt Gott. Ich werde meinen Geist ihnen geben, in ihr Herz. Ich werde ihnen ein neues Herz geben. Jesus sagt, spätestens dann hättest du verstehen müssen und wissen was. Aber der Punkt ist der, Jesus lehrt, es bedarf dann Wiedergeburt. Und diese Wiedergeburt geschieht durch den Heiligen Geist. Und es ist nicht verfügbar für einen Menschen. Es muss Gott schenken. Es muss Gott schenken. Und dann sagt er und zeigt, was die Grundlage dafür ist. Vers 11, wahrlich, wahrlich, ich sage dir, wir reden, was wir wissen und bezeugen, was wir gesehen haben. Und unser Zeugnis nehmt ihr nicht an. Wenn ich euch das Irdische gesagt habe und ihr glaubt nicht, wie werdet ihr glauben, wenn ich euch das Himmlische sage? Das ist ein springender Punkt. Diese Dinge, über das, was wir gerade reden, sagt Jesus, es ist himmlisch. Wenn wir schon über die natürlichen Dinge reden und ihr glaubt nicht, die irdischen Phänomene und Zeichen und Wunder und ihr glaubt, wie viel mehr werdet ihr nicht glauben, wenn wir von diesen himmlischen, geistlichen Dingen reden? Wenn wir jetzt darüber reden, von neuem geboren aus Wasser und Geist, wenn wir darüber reden, dass Gott es alles tun muss und all diese Dinge, ihr werdet es noch weniger glauben. Das ist wahr, das ist so. Also, Johannes beginnt mit der Tatsache, es muss von Neuem geboren werden. Dann sagt er, wer ist es, der von Neuem geboren wird? Er sagt, es, oder wie? Das heißt, aus dem Geist Gottes. Auch das geschieht aus einer souveränen Handlung Gottes. Er gibt dem Geist, wem er will. Wir gehen ein Stück weiter. Wir gehen ein Stück weiter und dann kommen wieder Zeichen. Es kommen wieder Belege und zeigen, welche Menschen glauben, welche nicht. Und es glaubt eine Frau, es glauben Samariter, aber die Juden und die Elite und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sie glauben nicht. Obwohl sie die Schrift als Grundlage haben, sie glauben nicht. Aber andere glauben. Und dann bringt Johannes Zeichen wieder und Bestätigung, wer Jesus ist. Immer wieder zeigt er, wer es ist. Sie glauben nicht. Ab Vers 20, Kapitel 5 lesen wir Folgendes. Jesus sagt, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Und er wird ihm größere Werke als diese zeigen, damit ihr euch wundert. Denn wie der Vater die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Welche er will. Er sagt, der Vater wird mir noch größere Dinge zeigen, ich werde noch Größeres tun, als das, was ich bis jetzt getan habe. Wasser zu Wein, das ist noch nicht alles. Und er wird noch größere tun, Tote lebendig machen. Wen wird er im Johannes-Evangelium lebendig machen dann? Lazarus. Um zu zeigen, ich habe die Vollmacht über Leben und Tod. Und er sagt, damit ihr euch wundert. Und dann sagt er, denn der Vater, der die Toten auferweckt und lebendig macht, so macht auch der Sohn lebendig, welche er will. Auch wiederum, der Geist weht, wo er will, der Sohn macht lebendig, wen er will. Vers 22, denn der Vater richtet auch niemanden, sondern das ganze Gericht hat er dem Sohn gegeben, damit alle den Sohn ehren, wie sie den Vater ehren. Wer den Sohn nicht ehrt, ehrt den Vater nicht, der ihn gesandt hat. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben übergegangen. Das heißt, da ist schon etwas geschehen, neues Leben, Wiedergeburt. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Stunde kommt und jetzt da ist, wo die Toten die Stimmen des Sohnes Gottes hören werden und die sie gehört haben, werden leben. Achtet darauf, was hier steht. Es ist etwas echt Herrliches. Er sagt, der Sohn macht lebendig, wen er will. Und dann sagt er, wer mein Wort hört und meinem Wort glaubt, der kommt vom Tod ins Leben. Das heißt, er erfährt ein neues Leben, er erfährt Wiedergeburt. Wer Jesus Wort hört und diesem Wort glaubt, wer auf dieses Wort hört, wahrnehmen kann, wer dieses Wort vernehmen kann und diesem Wort glauben kann, der wird wiedergeboren. Und dann sagt er, wahrlich, wahrlich, ich sage, jetzt ist die Stunde, jetzt, wo die Toten die Stimme des Sohnes Gottes hören werden und die es gehört haben, werden leben. Jesus sagt es vor 2000 Jahren, jetzt ist die Stunde schon da. Diejenigen, die die Stimme hören, werden von den Toten auferstehen. Was meint Jesus damit? Sind sie da, ist das die Auferstehung der Toten? Er spricht von der ersten Auferstehung. Und die erste Auferstehung ist glückselig, wer Anteil hat an der ersten Auferstehung, über den wird der zweite Tod keine Macht haben. Das ist die Wiedergeburt. Das ist die Wiedergeburt. Und wie geschieht die Wiedergeburt? Jesus Christus sagt ein Wort, er spricht, und diejenigen, die dieses Wort hören können, dieses Wort hören und es annehmen und glauben, die werden wiedergeboren und kommen vom Tod ins Leben. Dieses Wunder geschieht. Das Wort ergeht und auf einmal gibt es welche, die das hören und glauben dem Wort. Tun das alle. Das Johannesevangelium zeigt genau diese Spannung. Es tun nicht alle. Es sind wenige. Die meisten wollen das nicht hören. Die können das. Die regen sich darüber auf. Die stoßen sich daran. Also Jesus sagt, wer meinem Wort glaubt, der hat schon ewiges Leben. Darüber können wir jetzt viel nachdenken. Und das ist eine herrliche Aussage. Nicht er wird ewiges Leben haben. Er hat. Und er ist schon vom Tod ins Leben übergegangen. Dann sagt Jesus, er wird nie wieder sterben. Sonst, wenn er stirbt, leiblich, er wird ewig leben. Da steckt so viel Trost und so viel Zusage, liebe Geschwister. Das ist herrlich, herrlich, herrlich. Aber mir geht es jetzt um Folgendes, dass wir wahrnehmen. Jesus sagt, ich mache lebendig, welche ich will. Wie macht er lebendig? Ich spreche und ich verkündige und wer mein Wort hört, der kommt. Wie kommt es dazu, dass sie hören? Wer sind die, die dem Wort Jesu hören? Und warum können sie hören, warum die anderen nicht? Kapitel 6. Jesus bringt das vierte Zeichen. Nebenbei, 7 Zeichen gibt es im Johannesevangelium, die beweisen, dass Jesus wirklich der Sohn Gottes ist. So, 7 Ich-Bin-Worte. Und wir wissen mittlerweile, warum 7, gell? Also das 7 Zeichen gibt es im Johannesevangelium. Hier finden wir die Speisung der 5000, das ist das vierte Zeichen. Und Jesus macht dieses Wunder. Dann kommt danach das fünfte Zeichen, er geht auf den See. Und dann lese ich mit euch ab Kapitel 6, ab Vers 26. Sie kommen alle angelaufen. Das Ganze spricht sich rum, er hat uns alle ernährt, dann ist er auf eine wundersame Art und Weise auf die andere Seite rübergekommen, ohne dass er im Boot war. Es spricht sich rum, alle kommen dahin zu ihm und suchen ihn. Und dann ab Vers 26, Kapitel 6. Jesus antwortete ihnen und sprach, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr sucht mich nicht, weil ihr Zeichen gesehen, sondern weil ihr von den Broten gegessen habt und gesättigt worden seid. Der Grund, warum ihr alle kommt, ist nicht, weil ihr verstanden habt, wer ich bin. Der Grund, warum ihr kommt, ist nicht, weil ihr an mich glaubt, dass ich der Messias bin, der Sohn Gottes. Das ist nicht der Grund. Der Grund ist, weil ihr etwas von mir empfangen habt, was ihr gerne wieder hättet. Nämlich wieder ein gutes Mittagessen. Ein Wunder, ein Zeichen, eine Heilung. Dazu bin ich gut genug für euch. Und darum kommt ihr zu mir. Das sagt Jesus. Vers 27. Dann sagt er, wirkt nicht für die Speise, die vergeht, sondern für die Speise, die da bleibt ins ewige Leben. Also das soll euer Anliegen sein. Sucht nicht nach, jetzt satt zu werden, sucht danach, das ins ewige Leben hineinzukommen. Sucht nach dieser einen Speise, die der Sohn des Menschen euch geben wird. Denn diesen hat der Vater Gott beglaubigt. Da sprachen sie zu ihm, was sollen wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Also gerne würden sie auch von der anderen Speise haben. Gerne würden sie sie haben. Und dann fragen sie, ja, was können wir tun, damit wir diese Speise bekommen, die ins ewige Leben? Was können wir tun? Darf ich, bevor ich weiterlese, euch die Frage stellen, was können wir tun? Nichts. Jetzt kommt eine erstaunliche Aussage, die manche vielleicht erschreckt und gibt mir ein bisschen Zeit. Nicht mal glauben könnten wir aus uns selbst heraus. Weil er kam in das Eine, seinen Namen nicht an. Der Mensch liegt in der Finsternis, in der Verblendheit. Schaut mal, was Jesus sagt. Also die Fragen, was können wir tun, damit wir die Werke Gottes wirken? Vers 29. Jesus antwortete und sprach zu ihnen, dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Und jetzt, das hängt sogar jetzt von den Übersetzungen, wird schwierig. Je freier die Übersetzung, das heißt, je freier die Übertragung, umso unklar wird diese Stelle. Hier heißt es wirklich, Jesus antwortet und sprach, dies ist das Werk Gottes. Die sagen, welches Werk sollen wir tun? Und dies ist das Werk Gottes, dass ihr an den glaubt, den er gesandt hat. Jesus sagt, nichts könnt ihr tun, wenn Gott nicht es wirkt in euch. Wenn Gottes Werk nicht wirkt, könnt ihr nicht glauben. Es ist Gottes Werk. Wer hat eine Hoffnung für alle oder neues Leben Übersetzung? Hat jemand eine dabei? Kannst du mal kurz den Vers 29? Okay. Das klingt schon ein bisschen anders, oder? Da heißt es, das ist der Wille Gottes, dass sie an den glaubt, den er gesandt hat. Würden wir jetzt auf den ersten Blick auch nicht als falsch sehen. Klar will Gott, dass wir an Jesus Christus glauben. Das ist der Wille Gottes. Aber hier steht, dies ist das, welches Werk sollen wir tun? Und dann können wir sagen, ja, das Einzige, was Gott von euch fordert, so übersetzt, glaube ich, die Hoffnung für alle, das Einzige, was Gott von euch fordert, ist an Jesus zu glauben. Aber Johannes schreibt und sagt, Freunde, es ist Gottes Werk. Wenn Gott es nicht wirkt, könnt ihr nicht an mich glauben. Gott muss es schenken. Mann, wie? Das entzieht ja den Menschen alles. Nicht mal das kann er selbst tun. Ich möchte euch das zeigen, dass das wirklich Jesus lehrt, weil hier kommt der ganze Zusammenhang. Vers 30. Jetzt muss man das belegen, diese Aussage. Also das ist eine steile Aussage, oder? Das ist Gottes Werk, nicht euer Werk. Sie würden so gerne etwas tun, um diese ewige Speise zu haben. Und hier sagt Gott, muss es wirken, nicht ihr. Vers 30, da sprachen sie zu ihm, was tust du für ein Zeichen, damit wir sehen und glauben? Also, beweis es mal. Seht ihr das? Wir wollen ja etwas tun. Was sollen wir tun? Aber gib uns erst ein Zeichen, damit wir glauben. Damit wir es tun. Beweis es uns. Gib uns einen Grund zum Glauben. Was wirkst du? Und dann sagen sie, unsere Väter aßen Manna in der Wüste und wie geschrieben steht, Brot vom Himmel und so weiter. Die sagen, so, da gab es Brot vom Manna. Und Jesus sagt, Freunde, ich bin das Leben, ich bin das Brot. Vers 33. Denn das Brot Gottes ist der, welcher aus dem Himmel herabkommt und der Welt das Leben gibt. Da sprachen sie zu ihm: Herr, gib uns alle Zeit dieses Brot. Jesus sprach zu ihnen: Ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nicht hungern, und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Aber ich habe euch gesagt, dass ihr mich auch gesehen habt und nicht glaubt. Schaut mal, Jesus hat ein Zeichen getan. Er hat bewiesen, dass er aus dem Himmel herabgekommen ist, dass er das Wort ist, dass er das Leben ist, das hat er gezeigt. Und er sagt: Ich bin's. Und sie glauben nicht. Und er sagt: Ich hab's euch gesagt und ihr glaubt nicht. Ihr könnt nicht glauben. Wenn der Vater es euch nicht gibt, könnt ihr nicht glauben. Und das sagt er nochmal jetzt Vers 37. Alles, was der Vater gibt, wird zu mir kommen. Wird. Alles, was der Vater mir gibt, wird zu mir kommen. Und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, denn ich bin vom Himmel herabgekommen. Nicht, dass ich meinen Willen tue, sondern den Willen dessen, der mich gesandt hat. Dies aber ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich von allem, was er mir gegeben hat, nichts verliere, sondern auferwecke am letzten Tag. Denn dies ist der Wille des Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, ewiges Leben habe. Und ich werde ihn auferwecken am letzten Tag. Jesus spricht und die stehen da und die glauben nicht. Und er sagt: Wisst ihr, warum ihr nicht glauben könnt? Wenn der Vater euch das nicht gibt, könnt ihr nicht glauben. Aber wenn der Vater gibt, wenn er zieht, wenn er euch zu mir bringt, dann werdet ihr glauben. Und diejenigen, die der Vater mir gibt, ich werde keinen von ihnen verlieren. Nur nebenbei, wirklich nur ganz kurz nebenbei. Das ist ein wisst ihr, warum Jesus dich und mich niemals verstoßen würde? Weil der Grund nicht in dir und mir liegt, sondern in dem Willen des Vaters. Der Grund, warum Jesus keinen von uns verlieren wird, liegt nicht darin, dass wir uns genug oder nicht genug angestrengt haben, dass wir fromm oder frömmer sind, dass wir viel geglaubt haben. Der Grund, warum Jesus uns nicht verlieren wird, weil er dem Vater versprochen hat, niemand von den Seinen zu verlieren. Er hat dem Vater etwas versprochen. Und wenn Jesus aber etwas nicht halten würde, was dem Vater versprochen hat, wisst ihr, was das sein würde? Wenn Jesus den Willen des Vaters nicht tun könnte, wisst ihr, was das ist? Wenn wir den Willen Gottes nicht tun, was ist das? Sünde. Ist es denkbar, dass Jesus sündigt? Nee. Wenn der Wille des Vaters ist, dass Jesus keinen von dem, den der Vater zu ihm bringt, abstößt oder verliert, wenn Jesus nur einen verlieren würde von uns, hätte er gesündigt. Ist das denkbar? Nein, darum ist es, das ist eine herrliche Zusage. Da ist etwas zwischen Vater und Sohn versprochen worden. Und das hat Auswirkungen für dich und für mich. Das ist meine Sicherheit, weil der Vater dem Sohn und der Sohn dem Vater etwas versprochen hat. Es liegt in ihm. Lasst uns ganz kurz die Johannes-Evangelium durchgehen. Ganz kurz, noch eine halbe Stunde. Und dann sehen wir. Es ist eine berechtigte Frage. Das ist eine berechtigte Frage. Eine grundlegende Frage. So, also, schaut mal, was Vers 41 das Ganze auslöst. Nicht, dass ich euch das jetzt vorwerfen möchte. Da murrten die Juden über ihn. Es löst sofort das aus. Nicht, dass ich das jetzt, kein Angriff, ja. Das löst ein Murren aus, ein Unbehagen, das löst ein Ärgernis aus. Wie, aber was ist das und damit und wo ist die Gerechtigkeit und wo ist, all das löst in ihnen aus was machst du dir an? Du sagst, du kommst von Gott und du, all das ist ein Riesenärgernis. Und sie murren über ihn, über das, was er gerade gesagt hat. Darf ich so sagen, das, was ich gerade versucht habe, in menschlichen Worten zu sagen und Jesus da in Vollkommenheit gesagt hat, das hat in ihnen ein Ärgernis, ein Murren ausgelöst. Sie hassten das, was er da sagt. Das sind Ungläubige, gell? Jesus sagt, ihr glaubt nicht, gell? Lasst uns nicht zu den Ungläubigen zählen, die sich darüber ärgern und murren, was unser Herr Jesus Christus gesagt hat. Denn wer seinem Wort glaubt, der wird gerettet werden. Wer seinem Wort nicht glaubt, wird nicht gerettet werden. Unsere Rettung der Beweis unserer Rettung ist der Glaube seinem Wort. Und das hat nichts mit Anführungsstrichen aus einer Logik zu tun, sondern dem Vertrauen. Er ist von Gott, er offenbart uns seinen Willen und wir glauben ihm, dass es so wahr ist. Vers 43. Da antwortete Jesus und sprach zu ihnen: Murrt nicht untereinander. Jesus würde sagen, da erkannte in ihren Herzen, was in ihnen jetzt war. Und Jesus wüsste ganz genau, weiß, was in unseren Herzen passiert, wenn wir das hier hören. Der eine sagt: Oh Mann, so ein Irrlehrer. Der andere sagt: Was ist aber damit? Und was weiß ich, was in den Herzen dann rumspuckt. Vers 44. Jetzt kommt es. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Schaut mal, das ist Jesus' Antwort. Sie regen sich darüber auf und er sagt nochmal, ich sag's euch nochmal, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater ihn nicht zieht. Das heißt, wer kommt zu Jesus? Wer kann nur zu Jesus kommen? Nur der, der vom Vater gezogen wird. Denn niemand sucht sonst Jesus. Sie hassen ihn. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Darf ich euch einen Grund sagen, warum nicht? Vers Kapitel 7, nur ganz kurz, wir werden Kapitel 7, Vers 7. Die Welt kann euch nicht hassen, mich aber hasst sie, weil ich von ihr zeuge, dass ihre Werke böse sind. Das ist der Grund, warum niemand Jesus sucht. Weil in der Gegenwart Jesu man merkt, wie sündig man ist. Und niemand wird das eingestehen. Man meidet das Licht, weil sonst der Dreck an die Oberfläche kommt. Darum sucht man Jesus nicht, man will ihn weghaben. Die Brüder, die hassten Jesus, am Anfang zumindest. Freunde, wenn ein Apfel da vom Tisch verschwunden ist, wer war es nicht? Wenn etwas kaputt gegangen ist und die Mama Maria gesagt, wer war es von euch? Wer war es definitiv nicht? Alle sagen, ich nicht. Jesus war es nicht, definitiv. Und sie wussten das. Einen perfekten Bruder. Wer hätte gern von euch gern einen perfekten Bruder? Oh, Freunde, glaubt mir, das wäre sehr unangenehm. Wisst ihr warum? Weil ihr permanent schlecht dastehen würdet. Wer hätte gern von euch ein perfektes Kind? Gerne. Aber wisst ihr was? Wir würden uns permanent als schlechte Eltern empfinden, weil unser Kind besser ist als wir. Es würde uns permanent anklagen. Mein Kind lügt nicht, ich lüge. Mein Kind hat keine schlechten Gedanken, ich schon. Das stellt uns in ein schlechtes Licht dar. Warum hassten sie Jesus? Weil in seiner Gegenwart jeder als sündig empfunden sich empfunden hat, ohne dass etwas geschah oder etwas sagte sogar. Und man wollte ihn loswerden. Das Licht musste gehen, das Licht offenbart Dinge, die wir nicht gerne zeigen würden. Wir wollen nicht, dass die Dinge an die Oberfläche kommen, dass man die Herzensmotive und Gedanken offenlegt. Und dann sagt Jesus, was denkt ihr bei euch selbst? Und offenbart alles. Oh Mann, das ist peinlich. Niemand kann zu mir kommen, wenn nicht der Vater, der mich gesandt hat, ihn zieht. Das heißt, wenn der Vater nicht aktiv wird, kommt kein Mensch zu Jesus. Wenn aber kein Mensch zu Jesus kommt, wird er nicht gerettet. Denn nur wer zu mir kommt, bekommt ewiges Leben. Wer zu mir kommt und zu Jesus sagt, Jesus, bitte, rette mich, wird gerettet werden. Das ist die Verheißung. Aber dass ein Mensch zu Jesus kommt und sagt, bitte, rette mich, liegt darin, dass der Vater ihn ziehen muss. Der Vater muss ihn ziehen. Niemand wird auf seine eigene Idee kommen und zu sagen, ich will Jesus suchen. Sie wollen weg von ihm. Vers 45, Kapitel 6 zurück. Es steht in den Propheten geschrieben, und sie werden alle von Gott gelehrt sein. Jeder, der von dem Vater gehört und gelernt hat, kommt zu mir. So, das ist der Weg. Wie wird man von neuem geboren werden? Der Vater muss ziehen. Man muss an das Wort Jesus glauben und seinem Wort. Man muss zu Jesus kommen. So wird man von neuem geboren werden. Man muss an ihn glauben. Ja, aber wie kann das geschehen? Ja, der Vater muss ihn ziehen. Es ist das Werk Gottes, dass ihr an ihn glaubt. Gott muss in euch das bewirken. Das ist, was Jesus ihnen sagt. Bitte? Mittels des Heiligen Geistes. Schritt für Schritt. Denk mit, sehr gut, aber das ist ja das Spannende. Der Geist Gottes sagt, lies weiter. Und das ganze Evangelium von Johannes entfaltet und macht immer deutlicher, was bedeutet ziehen, was bedeutet Glauben und all diese Dinge. Also, das ist die Aussage. Wer an mich glaubt, hat ewiges Leben. Und derjenige glaubt an mich, der vom Vater gelehrt worden ist. Der Vater muss das beibringen. Der Vater muss den Glauben uns lehren. Er muss uns zeigen, warum wir Jesus brauchen. Er muss uns zeigen, dass wir sündig sind, dass wir Erlösung bedürfen und dass in ihm all die Erlösung da ist. Das muss der Vater uns beibringen, uns zeigen. Es muss Licht werden bei uns. Wir müssen da erleuchtet werden. Jesus hat das gelehrt. Und diese Lehre hat nicht nur bei den schriftgelehrten Pharisäern, bei dem Volk für sehr viel Unmut gesorgt und Ärgernis, sondern sogar bei seinen eigenen Jüngern. Es gab hier einen Jüngerkreis von 3, Petrus, Jakobus und Johannes, dann die 12er, die Apostel, und dann 70 mindestens, die mit ihm waren, und dann noch eine große Menge, die immer wieder mit ihm gelaufen ist. Also es gibt verschiedene Kreise der Jünger. Schaut mal Kapitel 6, Vers 60. So, bis dahin weiß ich nicht, was das mit euch gemacht hat, aber schaut mal, was hier steht. Viele nun von seinen Jüngern, die es gehört hatten, sprachen, diese Rede ist hart. Das ist wahr. Jesus kommt und sagt, niemand kommt zu mir, wenn der Vater ihn nicht zieht. Und wer zu mir kommt, den gebe ich Leben. Aber das ist das Werk Gottes. Gott muss an euch etwas wirken, was ihr selbst nicht tun könnt. Und dann sagen die, diese Rede ist hart. Ist die hart? Ja. Und die sagen, wer kann sie hören? Und jetzt wiederum die Frage, wer kann sie hören? Was bedeutet, wer kann sie hören? Hören kann es ja jeder, oder? Lauscherchen haben sie alle. Wer kann es verstehen? Wer versteht, was Jesus eigentlich meint? Wer kann es fassen? In Offenbarung heißt es, wer Ohren hat, der höre, was den Geist in Gemeinden sagt. Wem ist es gegeben, das zu verstehen? Vers 61. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, so gut, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch dies? Ärgert euch das, wenn ich das sage? Wenn ich sage, dass ich von Gott gekommen bin, Gottes Willen kenne und euch diesen Gottes Willen gerade offenbare, ärgert euch das? Wenn ich euch so den Willen Gottes sage, ärgert euch das? Ärgert euch das, dass ihr nichts aus euch heraus tun könnt? Ärgert euch, dass der Vater alles tun muss und ihr nichts dazu beitragen könnt? Ärgert euch das? Vers 63. Der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, das, was ich gerade euch gesagt habe, wisst ihr, was das ist? Das ist Geist, das ist das Leben. Kapitel vorher habe ich euch vorhin vorgelesen. Wie könnt ihr das geistlich verstehen, wenn ihr nicht mal das irdische versteht? Und das, was ich euch gerade sage, das ist geistlich. Die Worte, die ich zu euch rede, sind geistlich. Geistliches muss man geistlich deuten. Geistliches muss vom Heiligen Geist bestätigt werden, vom Geist gelehrt werden. Der Vater muss uns diese Dinge aufs Herz legen und uns das offenbaren. Wenn er es nicht tut, verstehen wir diese Dinge nicht. Aber dann, wenn er sie uns lehrt, dann wird es uns zu Leben und nicht zum Ärgernis. Und jetzt Vers 64. Aber es sind einige unter euch, die nicht glauben. Er spricht zu wem? Zu den Jüngern. Das ist jetzt nicht mehr Volk. Es sind aber einige unter euch, die nicht glauben. Denn Jesus wusste von Anfang an, welche es waren, die nicht glaubten. Und wer es war, den überliefert wurde. 2 Kategorien. Der eine wird immer wieder erwähnt jetzt, das ist der Judas. Wisst ihr warum? Im ganzen Johannesevangelium wird Judas immer wieder erwähnt. Weil die Aussage vom Johannes ist die, wen der Vater zu Jesus bringt, der wird gerettet werden. Und Jesus verliert niemanden, den der Vater Jesus gibt. Ja, aber was ist mit Judas, ist die spannende Frage. Hat er ihn nicht dann auch in seinen Kreis erwählt? War er nicht bei ihnen dabei? Was ist mit Judas? Mindestens einen hat er doch verloren. Und Johannes sagt, Freunde, nicht verloren, denn er war von Anfang an nicht seiner. Denn Jesus wusste von Anfang an, wer geglaubt hat und wer nicht geglaubt hat. Nach außen sahen sie alle gläubig aus. Sie sind alle ihm hinterhergelaufen, haben alle mitgemacht. Judas war einer der 12 sogar. Und Johannes erklärt jedes Mal, Freunde, das hat er nur getan, er war ein Habgieriger, er war ein Sünder, er wollte nur die Kasse, er wollte nur das Geld. Und erklärt jedes Mal, er gehörte eigentlich nicht dazu. Kommen wir noch gleich dazu. Dann mache ich ein bisschen schneller jetzt. Der Punkt ist, Jesus wusste von Anfang an. Von wann Anfang an? Vor Grundlegung der Welt. Er wusste, wer an ihn glaubt und wer nicht an ihn glaubt. Er wusste, warum die Leute zu ihm kamen, warum die Menschen Massen kamen und sagen, Jesus, wir glauben an dich, wollen ihn zum König machen. Er entzieht sich. Warum macht er das? Weil er wusste ganz genau, sie tun das nicht, weil sie wirklich glauben, wer ich bin. Die haben andere Motive und die sind nicht die, die ich will. Er wusste von Anfang an, welche es waren, die an ihn glaubten und wer es war, der ihn überlieferte. Und Vers 65. Und er sprach, darum habe ich euch gesagt, dass niemand zu mir kommen kann, es sei denn von dem Vater gegeben. Wiederum, wiederholt es nochmal. Darum habe ich es ja euch gesagt, niemand kann kommen. Ich weiß, wer glaubt und wer nicht glaubt. So, Vers 66 passiert das, was bei Jesus geschah, bei den Aposteln geschah und bei allen Kindern Gottes geschah. Das ist, bei all dem Schmerz ist das mein Trost, dass ich das hier lesen kann. Von da an gingen viele seiner Jünger zurück und gingen nicht mehr mit ihm. Da sind sie abgefallen. Die sind vom Glauben abgefallen. An so einen Glauben wollen wir nicht teilen. Mit so einem Glauben wollen wir nichts zu tun haben. Von welchem Glauben sind sie abgefallen? Von ihrem. Von ihrem Verständnis, von ihrem Glauben an einen Messias, von ihrem Glauben an einen Retter, von ihrem Glauben an Heilung, von ihrem Glauben an Reich und so. Die haben einen Glauben. Aber mit diesem Glauben, von dem Jesus präsentiert, da sind sie jetzt nicht mehr. Diesen Glauben wollen sie nicht mehr teilen. Sind sie gegangen. Viele, viele seiner Jünger, von denen man, das sind doch Jünger, da heißt es, er wusste von Anfang an, wer an ihn, wirklich an ihn glaubt oder nicht. Sie sind nicht mehr mit ihm, die sind dann gegangen. Der Messias, der Schöpfer, das Wort bei ihnen. Wisst ihr, was ich denke? Wenn ich das sage, weiß ich, was das für Auswirkungen hat. Ich weiß es und ich spüre sie seit Jahren. Und ich denke, Mann, warum glaubt man nicht? Weil das steht doch da. Aber dann denke ich mir, da ist Jesus und er sagt das. Dieses Wort ist vollkommen, perfekt. Keine falsche Interpretation, keine falsche Auslegung, keine falsche Nuance, nicht irgendwas falsch ausgedrückt, irgendwie unvollkommen wie in einem Mensch. Perfekt. Und sie hören das und sie gehen nicht mehr mit ihm. Das ist tragisch. Das ist Katastrophe. Vers 67. Da sprach Jesus zu den 12. Wollt ihr auch ihr weggehen? Jetzt fragt er sie. Jetzt nachdem die 70, der größere Kreis, die große Gemeinde. Und jetzt kommt er zu dem Kern und sagt, und wer von euch will noch bleiben? Weil sie ärgern sich. Auch die ärgern sich. Wer kann das hören? Und dann kommt eine Aussage von Petrus, unser Wortführer. Simon Petrus antwortete ihm, Herr, zu wem sollten wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Das, was du sagst, bringt ewiges Leben. Kein Ärgernis, ewiges Leben. Und wir haben geglaubt und erkannt. Jetzt, wir haben geglaubt und erkannt. Wir haben es verstanden. Wir haben es gesehen. Wir glauben dem, was du sagst, dass du der Heilige Gottes bist. Wir wissen, wer du bist. Wie können wir woanders hingehen? Wow, Petrus. Nicht schlecht. Ja, wenigstens du glaubst an mich. Wenigstens du hast mich erkannt. Wären doch alle wie du, Petrus. Würden alle so glauben an mich wie du. Also, liebe Geschwister, seien wir wie Petrus und glauben an Jesus. Und jetzt schaut mal, was Jesus denn sagt. Das ist sehr ernüchternd. Jesus antwortete ihm, guter Petrus, gläubiger Petrus. Jesus antwortete ihm, habe ich nicht euch 12 erwählt? Was ist das für eine Antwort? Petrus, der einzige Grund, warum ihr nicht geht, liegt darin, dass ich euch erwählt habe. Darf ich so, bild dir nichts drauf ein. Alle gehen. Die bleiben. Warum? Petrus, ich habe euch erwählt. Wir lesen das gleich. Wir lesen das gleich. Ja, aber habe ich euch 12 erwählt? Ja, wieso 12? Hat er den Judas auch erwählt? Schaut mal Vers 71. Und von euch ist einer, also Vers 70, und von euch ist einer ein Teufel. Warum sagt er das? Ich habe euch erwählt und ich weiß, dass einer unter euch jetzt hier ist, der mir nicht gehört. Ist ein Teufel. Er gehört ein Teufel. Er sprach aber von Judas, dem Sohn des Simons Iskariot, denn dieser sollte ihn überliefern, einer von den 12. Nochmal ganz klar, Freunde, Jesus verliert niemanden, den er erwählt hat, den der Vater erwählt hat, zu ihm gebracht hat. Und er wusste ganz genau, nein, der Judas muss noch bleiben, er muss mich noch verraten. Aber er gehört nicht zu mir. Also, oh Mann, ich dachte, heute machen wir Johannes durch. Niemand kommt zu mir, wenn der Vater nicht sieht. Und wer zu mir kommt, wird mein Wort hören. Oder wenn der Vater ihn zieht, wird ihm die Fähigkeit geben, auf mein Wort zu hören und es zu verstehen. Das ist, was Jesus beibringt oder gesagt hat. Und diejenigen, die Gott eben das Verständnis öffnet, die glauben dann. Und die bezeichnet man als Auserwählte. Geht mal mit Kapitel 8. Ich habe noch ein paar Minuten. Das ganze Szenario spitzt sich zu. Ich kann mir vorstellen, dass das den Dienst Jesu nicht attraktiver gemacht hat. Am Anfang eine große Popularität. Viele sind gekommen. Sie waren interessiert. Sie fanden die Predigten interessant, weil er in eine Vollmacht sprach. Es war etwas Neues. Das Neue hat in ihren Ohren vielleicht gekitzelt. Sie dachten, Mann, sie waren fasziniert von den Zeichen und Wundern. Und die Menge wuchs. Am Anfang eine große Begeisterung. Aber es dauerte nicht lange. Und nach verließen sie ihn, bis am Ende er alleine blieb. Alleine. Und mit jedem Mal, wo er konkreter wurde, wer er ist, dass die Zeichen, die er tat, nur ein Beispiel und ein Beweis für seine Göttlichkeit waren, je konkreter er das ansprach, je konkreter er wurde und die Lehre, die Herrlichkeit des Vaters offenbarte, je klarer er das Wort sprach, umso weniger blieben, umso mehr gingen. Kapitel 8 gibt uns einen Einblick. Und das ist ein sehr ernstes Kapitel. Sie lehnen ihn ab wieder. Ich muss einiges zwischendurch herauslassen. Jesus spricht mit ihnen und er sagt letztendlich, wenn ihr Abrahams Nachkommen seid, dann würdet ihr genau das tun, was Abraham auch getan hat, nämlich an mich glauben. Aber ihr seid nicht Abrahams Nachkommen. Es ist die ganze Frage, wer ist unser Vater? Und die sagen, hey, du bist ein wie heißt ein Bastard? Wir haben einen Vater. Gott ist unser Vater. Abraham ist unser Vater. Auf das berufen sie sich. Und jetzt sagt Jesus in sehr, sehr ernstes, Vers 37, Kapitel 8. Also wer sind die Glauben, wer sind die Nicht-Glauben? Wer sind die wirklich das Wort verstehen können? Und warum können welche glauben, warum nicht? Ich weiß, Vers 37, ich weiß, dass ihr Abrahams Nachkommen seid, das heißt der leiblichen Nachkommenschaft. Aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. So, sehr, sehr wichtig. Der Grund, warum ihr mich hasst und töten wollt, liegt darin, weil das Wort, was ich euch sage, in eurem Herzen keinen Raum findet. Ihr glaubt das nicht, ihr könnt es nicht annehmen, ihr hasst das. Das Wort nehmt ihr nicht an, es findet in euch keine Auswirkung. Jesu Worte finden bei Menschen keine Kraft, keine lebensverändernde Kraft. Warum? Warum? Wie kann es sein? Und darum hassen sie ihn. Vers 38, ich rede, was ich von dem Vater gesehen habe. Auch ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworten und sprachen zu ihm, Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen, wenn ihr Abrahams Kinder wärt, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Was tat Abraham? Er glaubte Gott. Er sagt, ihr glaubt nicht. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, den ich euch die Wahrheit gesagt habe, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan. Ihr tut die Werke eures Vaters. Sie sprachen zu ihm, wir sind nicht durch Hurerei geboren. Die sagten, dass Jesus durch Hurerei geboren. Das ist ihr Verständnis von der Maria-Geburt, Jungfrau-Geburt. Gell? Wir sind nicht durch Hurerei geboren, du schon. Wir haben einen Vater und jetzt kommt's. Nicht nur Abraham, sie bilden sich ein und das ist jetzt, Gott ist unser Vater. Jetzt schaut mal, liebe Freunde, mit was für einer Gewissheit und Überzeugung sagen sie, Gott, der Schöpfer, der Gott Abraham, Isaac und Jakob ist unser Vater, okay? Glauben sie das? Ja. Sind sie das? Nein. Das ist Vers 43. Entschuldigung, Vers 42. Jesus aber sprach zu ihnen, wenn Gott euer Vater wäre, was er nicht ist, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen, denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt. Warum versteht ihr meine Sprache nicht? So, warum könnt ihr nicht das glauben? Warum versteht ihr nicht, was ich sage? Hören tun sie es. Warum findet das keinen Raum in ihnen, diese Worte? Warum könnt ihr es nicht verstehen? Weil es geistliche Worte sind und sie sind nicht geistlich. Und jetzt kommt die Aussage Jesu, weil ihr mein Wort nicht hören wollt, könnt. Ihr könnt es nicht hören. Euch fehlt etwas. Ihr könnt es nicht hören. Nochmal, Jesus, das Wort ist da, predigt in aller Reinheit, Vollkommenheit und es bewirkt in ihnen nichts. Der Grund, sagt Jesus, weil ihr es nicht hören könnt. Und warum können sie es nicht hören? Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Er sagt zu solchen, die davon fest überzeugt sind, wer ist ihr Vater? Der Gott, der Schöpfer. Und Jesus sagt, nein, wenn es euer Vater wäre, dann hätte euer Vater euch nämlich was gesagt? Dass ich sein Sohn bin. Aber wenn euer Vater nicht sagt, dass ich der Sohn bin, wenn euer Vater euch nicht zu mir bringt, dann ist es nicht Gott der Vater. Dann ist es nicht. Denn das ist der Wille des Vaters, dass er euch zu mir bringe. Wer von Gott gelehrt und von Gott gezogen wird, wird zu mir kommen. Wenn ihr nicht zu mir kommt, dann ist es nicht Gott euer Vater. Denn das macht der Vater. Der Teufel, was macht der Teufel? Wegbringen. Ihr seid aus dem Vater, dem Teufel. Und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang an und stand nicht in der Wahrheit, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubt ihr mir nicht? Wer von euch überführt mich einer Sünde? Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubt ihr mir nicht? Und jetzt die Antwort. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Man muss aus Gott sein, damit man die Worte hören kann. Man muss aus Gott sein. Was bedeutet aus Gott sein? Von neuem geboren. Durch den Heiligen Geist. Wenn ihr nicht von Gott gezeugt seid, und das heißt, wenn ihr nicht Kinder Gottes seid, dann werdet ihr auf mich nicht glauben, werdet ihr auf mich nicht hören, werdet ihr mir auch nicht nachfolgen. Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid. Die Zeit ist rum. Jetzt würden wir zum Kapitel 10 kommen, zu dem guten Hirte. Wer hört die Worte? Meine Schafe. Versteht ihr, wie das Evangelium sich entfaltet? Das in der nächsten Bibelstunde. Ja. Ich möchte beten. Mein Herz ist voller Dank dir gegenüber, lieber Vater im Himmel, dass du mich gezogen hast, dass du mich gelehrt hast, dass du mir deinen Geist gegeben hast, dass du mich wiedergeboren hast, Anteil gegeben hast am neuen Leben, ein Vorrecht geschenkt hast, dein Kind zu werden und somit überhaupt Jesus Christus erkennen zu können und an ihn glauben zu können, ihn sehen zu können und ihm vertrauen zu können. Ich preise dich, Vater. Ich danke dir, dass du in deinem Ratschluss mich damit mit hineingenommen hast. Dass du an mich gedacht hast, bevor es mich gab. Und nicht nur mich, sondern die Geschwister. All diejenigen, die jetzt heute hier sind und dich lieben. Die dich kennen. Die an dich glauben. Die sich an dir nicht ärgern. Die nicht an dir sich murren über das, was du sagst, sondern dir vertrauen. Ich danke dir dafür, für dieses Geschenk, dass sie Anteil haben an dir, dass wir Anteil haben an dir, dass du uns lehrst. Das ist Gnade, pure Gnade. Ich danke dir dafür. Aber in meinem Herz ist auch ein Gebet, Herr, dass, falls heute jemand da ist, deine Herrlichkeit nicht sehen kann, für den du eine Theorie bist, Worte, irgendetwas, aber nicht Freude und Dankbarkeit und Herrlichkeit und Glaube und Erkenntnis deiner Herrlichkeit. Herr, schenke es durch deinen Geist, schenke Wiedergeburt. Herr, gib ihnen das, damit sie dich sehen können. Gib ihnen ein Leben, gib ihnen deinen Geist, dass sie dein Reich sehen können in der Herrlichkeit, dass sie da hineinkommen können und Anteil haben können an diesem Leben. Vater, du allein vermagst es zu tun. Du allein vermagst es. Und ich will dich darum flehen und anbeten, Herr, dass du es schenkst, weil du es tun kannst. Danke, Herr, für dein Wort, das so scharf ist und klar ist. Und Herr, lass es in den Hörenden zum Glauben werden, Herr. Bitte lass keinen sich daran ärgern. Amen. Bis nächsten Mittwoch oder bis Sonntag, herzlich eingeladen.